Heute starten wir mit dieser achtteiligen Predigtserie über die beiden Thessalonicherbriefe. Und ich freue mich. Ich habe mich gefreut und ich freue mich jetzt. Und ich werde mich auch die nächsten Mal noch freuen, auf jeden Fall. Das Thema heute, die Gemeinde. Wir sind zusammengekommen, wir haben uns zusammengesetzt, um Gottesdienst zu feiern. Wir nehmen Anteil aneinander in Freude und in Leid. Und das ist einfach Gemeinde, wenn Menschen zusammenkommen. Wir wollen dieses erste Kapitel heute miteinander lesen, auch Vers für Vers dann durchgehen und dann mal schauen. Da gibt es ein paar Informationen, Interpretationen, kurze, längere. Und ihr seid auch gefragt, wenn ihr eine Ergänzung habt oder eine Frage oder einen Einwand, dann dürft ihr euch melden. Aber ich bitte euch, haltet euch kurz, damit ich mich länger halten kann. Genau. Weil ich habe immer recht, oder? Genau, die Bibel hat immer recht. Genau. Zuerst möchte ich euch eine Frage stellen. Nein, ich stelle nicht die Frage, wer hat alles das erste Kapitel schon gelesen? Wer hat den Bibelleseplan schon gelesen? Und. Ja. Nein, diese Frage stelle ich euch nicht. Ich gehe davon aus, und die, die das nicht gemacht haben, ist auch in Ordnung. Es ist kein Muss, es ist ein Angebot. Wenn du das erste Kapitel dieses ersten Thessalonicher Briefes gelesen hast, was ist dir dabei ins Herz gegangen? Irgendeinen Punkt, der dich angesprochen hat, der vielleicht neu war, vielleicht eine von deinen Fragen beantwortet hat oder eine weitere Frage aufgeworfen hat, das gibt es ja auch, oder vielleicht wurdest du durch irgendetwas bestätigt in einer Kenntnis, oder du hast einfach gemerkt, wow, da hat Gott zu mir gesprochen. Der Heilige Geist hat etwas lebendig gemacht in mein Leben hinein. Dann wäre jetzt eigentlich so die Möglichkeit, sich kurz zu melden und vielleicht in ein, zwei Sätzen zu sagen, das und das habe ich erlebt, das und das hat mich angesprochen. Und ich bitte Gary da mit dem Mikrofon dann auch rumzugehen, dass wir es alle verstehen. Wer möchte etwas weitergeben?
Ja, zum Austesten, ob es funktioniert, fange ich gleich an.
Gut, ja.
Was mich einmal mehr bestätigt hat, ist, wie wichtig und wie gut und wie schön Dankbarkeit ist.
Mhm. Super. Kurt hat sich gemeldet.
Bevor ich ins kalte Wasser gesprungen bin, habe ich nachgeschaut, was vorher war. Apostelgeschichte 17,9 habe ich gelesen.
Super. Du hast ja geschaut, in was für einem Kontext das gewesen ist. Super, danke. Noch jemand? Gut, ist auch okay. Dann steigen wir mal ein und vielleicht kommt ja das eine oder das andere dann noch auf. Ich lese dieses Kapitel einmal laut vor. Es sind nur 10 Verse, ist gar nicht so lange. Und dann gehen wir Vers für Vers durch. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, eure Erwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, der aus den Toten auferweckt worden ist. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Paulus, Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade, euch und Friede. Thessaloniki, diese Stadt gibt es heute noch in Griechenland. Wenn ihr euch umdreht, seht ihr dort oben, ist Thessaloniki. Genau, das ist nördlich dort in Griechenland. Diese Stadt wurde gegründet ungefähr 315 vor Christus von einem gewissen Kassandros. Das könnt ihr gleich wieder vergessen, aber der hatte eine Frau und die hieß so. Und darum hat er gesagt, die Stadt heißt wie meine Frau. Ich würde eine Stadt Barbara gründen. Ja, Santa Barbara gibt es ja auch, oder? Irgendwo. Genau. Ich war noch nie dort, habe sie auch nicht gegründet. Genau. Aber diese Thessalonike heißt sie, die war die Schwester von Alexander dem Großen. Also irgendwo die Stadt, die ist in einem großen geschichtlichen Zusammenhang gegründet worden. Und Thessalonike, Nike, das ist ja Sieg in der griechischen Sprache. Also das hat etwas mit diesem Sieg zu tun. Es war zur Zeit eine römische Provinzhauptstadt für dieses Makedonien oder Mazedonien. Also da hat es einen Prokonsul, einen römischen, und eine Synagoge. Das ist bemerkenswert, weil in Philippi, wo ja Paulus und seine Kumpanen vorher waren, da gab es nur eine Gebetsstätte am Fluss. Man geht davon aus, dass nicht überall eine Synagoge war. Aber dort hat es eine. Und Paulus, der bevorzugte solche Städte. Da kam das Volk zusammen, da war der Regierungssitz, da war eine Synagoge. Und er und seine Mitarbeiter, das war ja ein Missionsteam, das da unterwegs war. Und sie gingen immer wieder in solche Städte, um dort das Evangelium bekannt zu machen. In dieser Stadt fand also diese Stadt, und in diese Stadt ging jetzt dieser Brief von Paulus, Silvanus und Timotheus. Es war eine Reisegruppe. Und wir haben am Freitag, als wir diese Bibelstelle auch gelesen haben, festgestellt, dieser Brief wird eigentlich dem Paulus zugesprochen, aber eigentlich waren diese drei die Schreiber, die Urheber dieses Briefes. Wir schreiben euch diesen Brief. Da waren sicher noch mehr Leute dabei, aber diese drei haben den Brief geschrieben. Und was interessant ist in diesem Brief, der, wie Gary gesagt hat, wahrscheinlich das älteste Schriftstück ist im Neuen Testament. Alles andere wurde später geschrieben. Da war noch kein Titel da. Paulus, Apostel von Jesus Christus, wie wir es sonst lesen in den Briefen. Da waren nur Paulus, Silvanus und Timotheus. Das war nicht nötig. Die kannten die so gut. Und da war noch nicht Titel und so weiter da. Die Beziehung zu den Geschwistern kommt hier als eine ganz persönliche zum Ausdruck. Weil der Besuch, der hatte erst kürzlich stattgefunden. Da war noch nicht viel Zeit verstrichen. Vielleicht ein paar Monate, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, so ungefähr. Und die Autorität dieser drei Männer, die war in der Stadt unbestritten. In dieser Gemeinde, unbestritten. In anderen Gemeinden, da war das nicht so. Was wollte dieser Paulus? Ah, jetzt kommt er wieder oder er kommt nicht. Und wenn er was zu sagen hätte, dann würde er ja kommen und so weiter. Da war immer wieder ein Spannungsfeld, aber hier, da war es sehr, sehr brüderlich. Und interessant, der Paulus, der tut sich nicht vor, sondern der sagt, wir sind drei, wir sind noch mehr, wir sind als Team unterwegs, wir sind nicht einfach nur Individualisten. Ohne seine Freunde wäre Paulus wahrscheinlich nicht so weit gekommen. sie waren zusammen unterwegs. Und das ist für mich so ein erster Punkt, weil Gemeinde auch nie nur vom Individuum her gedacht ist, sondern immer als Kollektiv. Die Gemeinde, das ist ein Kollektiv von Menschen. Im Alten Testament, da war das Volk Israel, dieses Kollektiv. Und im Neuen Testament, da spricht Gott dann auch eben die Gemeinde als Kollektiv an. Und natürlich dürfen wir alle eine ganz persönliche Beziehung mit unserem Herrn haben. Aber diese persönliche Beziehung, die findet auch den Ausdruck in der Gemeinde. Wir alle, wir haben mit Gott diese Beziehung und zu tun. Paulus und seine Leute, die waren in der Provinz Asia unterwegs und dann kamen sie nach Troas. Und das war noch auf asiatischem Boden. Und dort in Troas, das können wir nachlesen, Apostelgeschichte 16 und 17, wie das vor sich gegangen ist, hatte Paulus ein Nachtgesicht, eine Vision in der Nacht. Ein mazedonischer Mann stand am Ufer und sagte, komm rüber. Und so fuhren sie dann rüber. Die erste Gemeinde gründeten sie in Philippi, im Haus der Purpurhändlerin Lydia. Und dann zogen sie weiter so, unten rum, Amphipolis und Apollonia waren dort, nach Thessaloniki. Dort gründeten sie eine Gemeinde. Paulus ging in die Synagoge und verkündete sein Evangelium. Er kam dort nicht so gut an. Und darum verlagerte er sich dann und erreichte sehr viele griechische Leute, Heidenchristen, so im theologischen Jargon. In der Gemeinde, die dort gegründet wurde, war die Mehrheit aus den Heiden und eine Minderheit von Judenchristen waren da. Und dann mussten sie aufgrund äußerer Bedrängnisse und Umstände wegziehen nach Beröa. Beröe habe ich dort geschrieben, Beröa heißt das. Und dann geht die Geschichtsschreibung dann weiter. Sie zogen dann nach Athen und nach Korinth. Es kann aber auch sein, dass Paulus zuerst Richtung Westen zog. Weil da war eine Hauptstraße im Römischen Reich, die Richtung Meer führte und dann übers Meer nach Rom. Und dort wollte Paulus ja auf jeden Fall auch hin. Das wissen wir aus seinen weiteren Briefen. Das ist die Via Egnata. Dort könnte er auch unterwegs gewesen sein und dann von dort auch Illyrien erreicht haben. Das können wir auch in der Apostelgeschichte nachlesen. Und weil sie dann nicht mehr zurückkehren konnten oder nicht übers Meer setzen konnten, gingen sie dann zurück nach Athen. So die Zeit zwischen Beröa und Athen, die lässt sich nicht so gut anhand von den Bibeltexten eben bestimmen. Sie landeten einfach dann irgendwann mal in Athen. Dann gingen sie weiter nach Korinth und von Korinth aus schrieben sie dann den Brief an die Gemeinde dort. Das war alles so um das Jahr 49, 50 nach Christus, also etwa 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben war und auferstanden war. Von daher ist es wahrscheinlich eben das älteste Schriftstück des Neuen Testamentes. So, diese Entstehung dieser Geschichte. Dann lesen wir noch im ersten Vers Gnade und Frieden. Von Gnade und Frieden. In der Antike, da war so ein Brief immer so was Formales. Da gab es einen Briefanfang und dann kam alles zwischendrin und dann gab es einen Briefschluss mit den Grüßen. Und Paulus hielt sich an dieses Format. Und wir lesen im Briefanfang eben, wir schreiben euch, Das waren die Absender, Paulus, Silvanus und Timotheus. Wir schreiben euch, dieser Gemeinde in Thessaloniki, das waren die Empfänger, und wir grüßen euch. Ihr seid in Gott Vater und in Jesus Christus, dem Sohn. Wow, und das ist so wichtig, weil die Gemeinde, die lebt ja wegen und durch Gott. Und Paulus wollte das, ich sage immer Paulus und seine Mitschreiber, oder, müsste man sagen. Der wollte das einfach nochmal klarstellen. Ihr lebt durch ihn und aus ihm und durch den Herrn Jesus Christus. Das ist euer Chef, das ist euer Gemeindeleiter. Jesus. Auch wenn wir als Menschen diese Gemeinde bilden und wir haben sie gegründet, so ist doch Gott schlussendlich der, der es initiiert hat durch seinen Geist und der, der sie erhält im Ganzen drin. Gnade, das ist der Grund, Gnade und Friede euch. Gnade ist der Grund des Heils und Friede ist das Ziel des Heils. Diese beiden Worte fallen hier noch. Gnade hatten die Thessaloniker empfangen, als sie zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten. Und Frieden, diese ewige Gemeinschaft mit Gott, ihrem Vater. Und der Brief, der sagt, dass Gnade euch, Friede euch. Und ich finde das wunderschön. Und es klingt so wie im Alten Testament, als dann Aaron eben auch gesegnet hatte, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. Da merken wir, dass diese Leute, die das geschrieben haben, eben vom Judentum her geprägt waren, vom Alten Testament geprägt waren und vieles von dem aufnahmen und eben auch einfließen ließen in ihre Verkündigung. Und Gemeinde, liebe Geschwister, Gemeinde ist und sollte ein Erfahrungsort für diese Gnade und diesen Frieden sein. Wenn Menschen in die Gemeinde kommen, dann sollen sie Gnade von Gott und Frieden mit Gott erleben. Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Wow, die waren im Gebet verbunden, die waren im Dank verbunden, sie hatten viel zu danken. Der Brief, der trieft von dieser Dankbarkeit. Und nicht wahr, sie waren unterwegs, wir haben das gesehen, sie mussten möglichst schnell dann aufbrechen und alles hinter sich lassen und diese jungen, gläubigen Leute einfach sich selbst überlassen in einer Stadt, in einem Umfeld, das ihnen nicht so wohlgesinnt war. Und da macht man sich schon Gedanken. Wie geht's denen jetzt? Was machen die so? Und Paulus schrieb, wir konnten nicht zurück. Irgendetwas hat uns aufgehalten oder es ging einfach nicht. Und dann schickten sie den Timotheus wenigstens zurück. Geh du mal. Und wenn wir das so hören, ja, geh du mal, das waren Fußmärsche von mehreren hundert Kilometern jeweils. Das ist nicht einfach so, ja, geh du mal schnell, setz dich ins Auto und dann bist du in einer halben Stunde dort. Und die waren dann zum Teil tagelang unterwegs, um wieder dorthin zu kommen. Und die schickten den Timotheus zurück und der brachte dann in Athen wahrscheinlich gute Nachricht, es geht ihnen gut. Wow, die machen das. Auch ohne uns. Auch ohne uns. Die haben den Weg gefunden. Es geht ihnen gut. Und darum merken wir aus diesem Brief, Paulus nimmt das auf und der Brief ist richtig enthusiastisch. Wir danken Gott, dass es euch so gut geht. Wir danken alle Zeit. Wir können nicht aufhören zu danken. Also ich spüre da so richtig eine Begeisterung des Paulus heraus. Unablässig denken wir an euch. Ich habe mich dann gefragt, und wenn wir an Gemeinde denken, sind wir dann auch begeistert? Haben wir auch zu danken? Alle Zeit, unablässig, immer? Nicht immer, ja, ich denke auch nicht. Aber vieles ist doch wunderbar, wenn wir an Gemeinschaft denken. Ich freue mich über Gemeinde. Vers 3. Und unablässig denken wir vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das ist jetzt so für mich so ein ganz kerniger Vers. Das Werk des Glaubens. Wir freuen uns, schrieben diese Brüder, wir freuen uns über euer Werk des Glaubens. Ja, wird dann Glaube nicht einfach geschenkt? Ist das ein Werk des Glaubens? Muss ich das machen? Wenn man dieses Wort hört, Werk des Glaubens. Nein, natürlich nicht. Der Glaube ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und aus diesem Glauben können wir dann Werke tun. Wir tun ja nicht Werke, um uns den Glauben und die Gnade Gottes zu verdienen. Das geht ja nicht. Das haben die Juden jahrhundertelang versucht. Und andere Religionen auch. Und Christen auch. Genau. Es geht nicht. Wir können Gott mit unseren Werken nicht zufriedenstellen und sagen, so, reicht's jetzt für den Himmel? Es reicht nie, leider. Oder Gott sei Dank, wir können uns beschenken lassen mit diesem Glauben durch den Heiligen Geist und dann aus diesem Glauben Werke tun, damit andere Menschen an diesen Werken erkennen, wow, da gibt's einen Gott, da gibt's einen liebenden Gott und so weiter. Werk des Glaubens, Arbeit der Liebe, Bemühung der Liebe. Die Brüder bedankten sich. Ihr tut was in Liebe. Liebe ist nicht ein wunderbares Gefühl, sondern Liebe, wie sie Gott meint, kann auch Gefühle beinhalten, auf jeden Fall, und das darf es auch. Aber in erster Linie ist Liebe, ich will dem anderen etwas Gutes tun. Ich will dem anderen in Liebe begegnen. Und das ist eben oftmals einfach ein Entscheid und eine Arbeit und manchmal mühsam. Aber es ist wichtig, diese Arbeit der Liebe zu tun. Und die Thessaloniker, die waren Weltmeister darin anscheinend. Und der dritte Punkt, die Standhaftigkeit, das Ausharren in der Hoffnung. Wow, Hoffnung ist ein Schauen in die Zukunft. Da kommt was, ich vertraue auf etwas, das ich noch nicht sehe. Und hier ist es die Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Und diese Hoffnung hatten die Thessaloniker trotz den Bedrängnissen, die sie hatten. Und vielleicht hatten sie diese wegen den Bedrängnissen noch viel stärker. Oh, hoffentlich ist das hier bald fertig und Jesus kommt gleich wieder. Oder? Das könnten wir heute auch sagen, wenn wir in die Welt schauen. Oh Jesus, komm schnell, bitte, mach dem ein Ende. Die hatten eine ganz starke Naherwartung von der Wiederkunft von Jesus Christus. Und so diese drei Punkte, die begegnen uns irgendwo wieder. Glaube, Liebe, Hoffnung. Dieser Dreiklang. Nicht wahr? 1. Korinther 13, 13. In dem Hohelied der Liebe. Da schrieb Paulus das noch einmal. Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese drei. Und auch im Kolosserbrief klingt das an. Sie waren dankbar, dass in der Gemeinde in Thessalonik, diese Werte vorhanden waren. Und Gemeinde ist ja der Ort, wo Glaube, wo Liebe, wo Hoffnung zur Entfaltung kommen darf, soll, muss oder kann. Wie auch immer. Nehmt, was euch am besten passt. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, eure Erwählung. Ah, ich finde das so ein schönes Wort, Erwählung. Wir sind erwählt. Und weil eben dieser Dreiklang Glaube, Liebe, Hoffnung so gut sichtbar war dort, konnten die Brüder sagen, an dem sehen wir, dass die Erwählung echt ist, weil das bei euch vorhanden war. Ihr seid erwählt. Ihr seid von Gott erwählt, in dieser Welt zu glauben, zu lieben und zu hoffen. Und Gemeinde besteht, liebe Schwestern und Brüder, aus Erwählten. Du bist erwählt. Von Gott zusammengebracht, damit der Glaube und die Liebe und die Hoffnung einen Entfaltungsraum finden. Der Glaube darf erlebbar sein in der Gemeinschaft von Gläubigen. Die Liebe, die darf erfahrbar sein im Empfangen und im Weitergeben. Ganz wichtig. Und die Hoffnung, die darf Ermutigung zum Dranbleiben und zum Weiterschauen als nur bis hier. Denn unser Evangelium ging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Hier kommt das zusammen, nicht wahr? Wort und Geist. Die Verkündigung der guten Botschaft, diese Königsherrschaft Gottes in Jesus Christus, die geschah durch das Wort. Unser Evangelium, schrieben diese da, das hatte auch eine persönliche Färbung von den Leuten, die das verkündigen. Das hat es ja eigentlich immer. Wenn ich das verkündige, dann hat das eine persönliche Färbung von mir. Und wenn du das verkündigst irgendwo, dann hat das eine persönliche Färbung von dir. Und das ist nicht falsch. Das ist okay. Aber es darf Evangelium sein. Frohe Botschaft von Jesus Christus. Und das bleibt nicht ohne Auswirkung. Das Wort Gottes, das da wird vom Heiligen Geist mitbewegt und bewirkt. Wir haben das am Freitag erlebt, als wir gelesen haben. Eine Person, die da war, die wurde so berührt vom Text. Das war wirklich ganz intensiv. Und ich denke manchmal, wenn ich hier verkündige und so und in eure Gesichter sehe, ja, da passiert nicht so viel. Manchmal sehe ich schon, dass etwas passiert und so. Dann denke ich, ah, Geist Gottes, wo bist du? Was machst du? Und im Nachhinein merke ich dann, wenn ich mit den Menschen rede, oh ja, da hat was angesprochen. Vielleicht nicht das, was ich gesagt habe, aber was anderes ist auch okay. Das ist das Wunderbare. Ist nicht immer das, was mir auf dem Herzen ist, ist auch dann wichtig für jeden Einzelnen. Aber so will Gott wirken. Und ich möchte beten, Herr, Gott, Heiliger Geist, wirke du auch heute und jetzt gerade hier bei uns und immer wieder, wenn dieses Wort verkündigt wird. Und wenn wir auch dieses Wort in unserem Umfeld verbreiten, dass Menschen Jesus Christus erkennen und zum Glauben kommen und dann zur Gemeinschaft der Gläubigen dazu getan werden. Das ist mein Gebet, dass Menschen das erleben. Und so ist Gemeinde für mich nicht etwas, das entsteht oder besteht aus einer menschlichen Leistung. Wir machen es ja schon gut, so gut wir können. Aber es entspricht auch nicht einfach einer klugen Missionsstrategie oder einer Vision. So machen wir es und dann kommt das schon gut. Oder die machen es so und wir nehmen das hier zu uns und dann geht es vielleicht auch. Meistens funktioniert das nicht, aber man kann es ja mal probieren. Es kommt auch nicht einfach nur aus der guten Theologie, die vielleicht da ist. Nein, Gemeinde entsteht und besteht aus der Wunderwirkung Gottes. Er erwählt Menschen und er wirkt durch seinen Heiligen Geist. Wir können sagen, das Evangelium geschieht einfach. Lassen wir es doch einfach geschehen und tun wir unseren Teil dazu, damit das möglich ist. Und ihr seid Nachahmer geworden, unsere Nachahmer und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Nachahmer. Gemeinde ist Gemeinschaft von Nachahmern. Wisst ihr, was für ein Wort da steht? Mimetes. Der Mime, der Pantomime kommt von dort. Der alles Nachahmer, Pantomime. Der macht alles nach. Und nachahmen meint ja nicht einfach kopieren, sondern, und schon gar nicht nachäffen, also, sondern ich schaue etwas an, ich übernehme das, ich adaptiere das in mein Leben, ich wende es an, so wie es für mich dann gut geht. Und nicht wahr, Pantomime übertreibt immer, wenn sie etwas darstellt. Vielleicht kennt ihr den Martinez genau mit seinem Busstopp. Der Mann, der den Pfirsich isst. Und alles tropft und so, ist übertrieben. Aber er stellt etwas dar. Wir Menschen, wir sind Nachahmer. Wir waren eigentlich schon immer ein Nachahmer. Und vieles haben wir zum Beispiel auch bei den Tieren abgekupfert. Zum Beispiel bei den Spinnen. Darum haben die Menschen angefangen zu spinnen und zu weben. Die haben das gesehen. Ah ja, die macht ein Netz, dann fängt sie da ein paar Fliegen und so. Und jetzt gibt es Fischernetze. Wir haben die Natur nachgeahmt. Oder die Schildkröte. Wow, die ist geschützt in meinem Panzer. Okay, das könnten wir ja übernehmen und einen Schild machen, dann bin ich auch geschützt. Das ist Nachahmen. Ihr seid Nachahmer geworden und damit auch Nachahmer des Herrn. So schreiben die drei das. Ja, in was waren die dann Nachahmer? Denn ihr habt das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen. In der Bedrängnis habt ihr das Wort mit Freude aufgenommen. In dem seid ihr Nachahmer geworden von mir, von uns. Weil diese drei haben auch alle Bedrängnis erlebt. Die Botschaft von Jesus Christus, auch von seiner Bedrängnis, er wurde ja bedrängt von der geistlichen Elite dazumal. Die Bedrängnis seines Sterbens, seines Auferstehens. Und die Thessaloniker, die haben darauf reagiert und sind Nachahmer geworden, haben das Wort aufgenommen und gesagt, ja, wir glauben an diesen Jesus. So wie du, Paulus, so wie du, Silvanus, so wie du, Timotheus, an ihn glaubst. Und darüber haben sie sich sehr, sehr gefreut. So dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Gemeinde ist Gemeinschaft von Vorbildern. Wir haben ja schon vor zwei Wochen, eine Woche über Typos gesprochen, nicht wahr? Typos, dieses Vorbildhafte, das ist ja das geprägte Bild oder ein prägendes Vorbild. Das ist auch nicht ein Schema, so ist's und der andere ist dann auch so und auch keine buchstäbliche Vorgabe, sondern ein Vorbild will zur Nachahmung anreizen. Und so ist eben Gemeinde die Stadt auf dem Berg, die gesehen wird. In der Dunkelheit leuchtet sie und wird von den Menschen gesehen. Nicht wahr? Wir gehen auf den Markt. Gestern waren wir auf dem Markt. Als Gemeinde, die gesehen werden darf und soll. Wenn die Menschen schon nicht hierher kommen, dann gehen wir zu ihnen und sind Gemeinde dort. Wir sind Vorbilder. Und jetzt, wenn wir das anschauen, Nachahmer und Vorbild sein, dann können wir so wie eine Kette bilden. Gott ist das Vorbild von Jesus. Und Jesus ist der Nachahmer Gottes. Und Jesus ist das Vorbild von Paulus, Silvanus und Timotheus. Und sie waren die Nachahmer von Jesus und Paulus und die Brüder die waren die Vorbilder der Thessaloniker. Und die Thessaloniker sind Nachahmer und jetzt wieder Vorbilder. So gibt es eine Kette. Und dieses Vorbildhafte der Gemeinde in Thessalonik war weit unbekannt. Und so ist Gemeinde eben als Kollektiv ein Vorbild. Und nicht nur jeder Einzelne. Als Kollektiv sind wir Vorbild. Und du darfst dich entspannen, wenn du mal was falsch machst. Oder wenn du mal nicht so aus deiner Sicht vorbildlich bist. Die Gemeinde als Ganzes, die kann das gut abdecken. Natürlich heißt das nicht, dass wir bewusst falsche Dinge tun sollten. Aber als Gemeinde dürfen wir Vorbild sein. Licht in dieser Welt. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Dieser Glaube an Gott, der ist bekannt. Die Leute, die reden davon. Überall, wo Paulus und seine Mitarbeiter durchgekommen sind, haben sie gemerkt, die Leute, die reden davon. Von den Thessalonikern. Was die für einen Glauben haben. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist dann Vers 9. Da stelle ich mir vor, diese Reisegesellschaft, diese Mission, das Missionsteam, die kamen da an die Orte und dann kamen Leute dazu und dann sagten sie, du, da in Thessalonik, da waren so Leute, die sind dorthin gekommen, die haben das Evangelium verkündet. Und damit meinten sie natürlich dann den Paulus und den Silas und den Timotheus und so weiter. Wir mussten gar nichts selbst sagen, die haben es uns selber erzählt. Wunderbar. Und so dürfen wir Licht sein, Salz sein. Und ich denke, was reden dann die Leute von uns? Genau. Darum habe ich ja Umkehr geschrieben. Ihr habt euch von den Götzen zu Gott bekehrt, schrieben die da. Nicht wahr? Damals waren die Götter so in dieser römischen Welt. Die Götter, die waren allgegenwärtig. Überall stand ein Altar, überall war ein Tempel, sogar zu Hause hatten sie Altäre, Statuen und für jede Handlung im Leben musste irgendwie ein Gott angerufen werden, angefragt werden, besänftigt werden, bestochen werden oder was auch immer. Wenn jemand heiraten wollte, dann musste ein Opfer gebracht werden bei der Ernte, vor einer Reise, wenn ein Kind geboren wurde und. Da waren Götter allgegenwärtig. Genau, sie sehen einfach etwas anders aus heute. Und dann gab es noch den Kaiserkult damals und so weiter. Und darum, als die Leute zum Glauben kamen und dann nicht mehr diesen vielen, vielen, vielen Göttern dienen, das fiel ganz schnell auf. Das war schnell sichtbar. Und das war das, was die Leute wahrscheinlich eben auch sagten. Du, hast du gesehen? Die haben die Statue weggetan, den Altar weggeräumt. Die kommen nicht mehr da in den Tempel. Was ist mit denen passiert? Ja, die sind eben zu dem einen Gott gegangen. Ich glaube, er heißt Jesus oder so irgendwas. Ich stelle es mir so ein bisschen vor. Das war sehr schnell bekannt. Und darin waren die Thessaloniker vorbildlich, weil das war ja ein bisschen mühsam und sie haben dann eben auch Bedrängnis erlebt durch das und so weiter. Gemeinde ist, worüber man spricht, hoffentlich auch hier in Männedorf und in der Umgebung. Die CGM ist hoffentlich in aller Menschenmunde, oder wie? Hoffentlich positiv, ja genau. Genau. Ja, was sagen die Leute dann über uns? Was reden die Leute über uns? Oder vor allem auch, wie reden die über uns? Und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, wir kommen zum Vers 10, vom Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Ja, hier kommt jetzt noch ganz kurz der Jesus, der ist gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren und der kommt dann wieder. Und dieses Thema der Wiederkunft, das zieht sich durch den ganzen Brief und auch durch den zweiten noch. Das ist dann ein wichtiges Thema darin. Und darum werden wir dann auch noch dieses Thema haben. Am 26.10. wird Martin darüber predigen, die Wiederkunft. Genau, ihr könnt euch schon freuen, das wird eine super Predigt. Genau. Ja, die Erwartung ein bisschen hochschrauben, oder? Oder den Druck erhöhen, oder ich weiß es auch nicht. Genau, gut. Die lebten in einer ganz starken Naherwartung, die Leute. Der Jesus ist gestorben vor etwa 20 Jahren und er hat gesagt, ich komme bald. Und das verkündigten die. Und für die war bald, ja, vielleicht morgen, vielleicht in 2 Wochen, vielleicht nächstes Jahr. Und dann starben doch ein paar Leute dort in der Gemeinde. Oh, so blöd, was ist mit denen? Das war so ein Thema, das dann aufpoppt im Brief. Was ist mit denen? Die haben das jetzt nicht mehr erlebt. Und darum musste dann Paulus auch noch diese Fragen beantworten. Und ihr ganzes Denken, ihr Handeln, das war durchdrungen. Der Herr kommt wieder. Er kommt bald wieder. Gemeinde lebt in dieser Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommt. Ich nehme mich auch am Ohr. Lebe ich in dieser Hoffnung, Jesus kommt gleich wieder, bald? Aber ich finde, es hilft eben, wenn es uns mal nicht so gut geht, eben diese Bedrängnisse auszuhalten. Es gibt noch eine Zuversicht, Jesus kommt wieder. Es kommt sicher etwas Besseres. Ja, und so haben auch wir als CGM eben eine Geschichte, eine schon 100-jährige Geschichte, Gründung in Stäfa. Zurzeit sind wir etwa 35 Mitglieder. Wir haben so 50 Gottesdienstbesucher, ein paar Teenager und Kinder, die regelmäßig da sind. Wow, Teenager sind da. Danke, dass ihr gekommen seid. Seid gesegnet. Und mit unserer Gemeinschaft sind wir Licht hier in der Region. Und besonders auch in Männedorf und an jedem Ort, wo irgendjemand von euch zu Hause ist. Und unser gemeinsames Ziel ist, Gemeinde zu sein, damit Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus empfangen können und dass wir Reich Gottes bauen können, Gemeinde bauen können. Und hier meine Fragen ganz zum Schluss. Zählst du dich dazu? Gehörst du schon zu den Nachahmern und Vorbildern in der CGM? Also vielleicht siehst du dich noch als Gast in einem Gaststatus, aber super, dass du da bist. Liebe Schwestern und Brüder, es sind alle herzlich willkommen. Hast du, wie die Thessaloniker, auf die Verkündigung des Evangeliums schon reagiert? Bist du ein Nachahmer geworden? Bist du umgekehrt? Hast dich losgesagt von deinen Göttern, Götzen, Süchten, Sünden, was auch immer, von deinen falschen Prägungen und so weiter? Und bekennst du dich dazu, an Jesus Christus zu glauben? Bekennst du dich dazu, auch zu glauben und dran zu bleiben, wenn es was kostet, wenn es Bedrängnis bringt? Ich möchte einladen, wer einen Schritt dieser Umkehr tun möchte, der darf sich wirklich melden. Natürlich darf das nicht fehlen. Hast du schon mit der Wassertaufe gezeigt, dass du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, dass es dir ernst ist mit ihm? Weil gemäß der Bibel bedeutet eben Taufe auch Aufnahme in die Gemeinschaft der Gläubigen. Und das kommt dann eben in der Gemeinde vor Ort zum Ausdruck. Und wer diesen Schritt tun möchte, der darf sich melden. Wir taufen Menschen mit Freuden. Und natürlich zu Schluss noch, man kann Mitglied werden bei uns. Das ist hier bei uns in der Schweiz ein rechtliches Umfeld. Wir sind ein Verein und darum kennen wir diese Form der Zugehörigkeit. Voraussetzung dafür ist der Glaube an Jesus Christus und die Wassertaufe. Dann kann man Mitglied werden. Und wer diesen Schritt tun will, darf sich auch melden. Wir sind für alles offen. Lasst uns miteinander beten. Lasst uns doch so tun, dass wir ganz kurz auch miteinander beten, vielleicht zu zweit, zu dritt, einfach nebeneinander, dass wir kurz uns austauschen, was wollen wir beten und dann beten und ich bete zum Schluss. Machen wir es kollektiv, individuell und dann im Plenum. Und dann dürfen wir noch ein Schlusslied singen miteinander. Wir danken dir, Vater, für deine Güte, für deine Liebe, für deinen Blick, den du auf deine Gemeinde hast, hier am Ort. Wir preisen dich und wir beten, dass unsere Ausstrahlungskraft durch deinen Heiligen Geist zunimmt und Einfluss gewinnt in dieser Welt. Danke vielmals. Du bist bei uns, du bist mit uns als gütiger, gnädiger und barmherziger Gott. Danke für das, was du gewirkt hast und geredet hast, jetzt gerade und noch weiter tun wirst.